Jesus, danke, dass wir dich anbeten können. Danke, dass wir dich preisen können. Danke, dass du Ehre von uns entgegennimmst. Das ist ein Privileg, das wir haben, weil du es uns geschenkt hast. Und dass wir heute Morgen hier sein können und auf dein Wort hören, das ist ein Privileg, das du uns geschenkt hast. Und dafür danke ich dir. Und jetzt bitte ich dich, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Du bist ein Künstler in diesen Dingen. Wir sitzen da und jeder hat so sein eigenes Leben. Und dennoch sprichst du durch so ein Wort für alle in jedes einzelne Herz hinein. Das ist so fantastisch. Und dafür danke ich dir. Du hast für jeden von uns was heute Morgen. Danke. Amen. Ja, Glasvitrinen können Lebensgeschichten erzählen. Wenn da das alte Kaffeeservice drin steht, so die kristallenen Tortenplatten, Fotos drin sind, hübsch umrahmt, ein Mädchen mit Schultüte, eine Familie am Strand, 4 Kinder hat Lisa Müller, aber die Glasvitrine, die kennt nur noch 3. Es war ein Reflex. Sie musste es tun, die Bilder von Leni rausnehmen. Zu viel war vorgefallen. Zu groß war die Verletzung. Sie nahm ein Paket und sie tat nicht nur die Bilder aus den Vitrinen rein oder aus der Vitrine, sondern sie kramte auch in Alben, also Leni als Baby, als Kleinkind. Sie schickte ihr alles. Sie wollte diesen totalen Cut. Sie glaubte, das könnte eine Chance sein. Nochmal neu anfangen, ohne diese Frau. Sie sagt das ganz bewusst. Es sei eine Hilfe, nicht von Tochter zu sprechen. Nicht zu viel im Gestern unterwegs sein. Sie will leben. Jetzt. Lisa Müller, sie ist 64 Jahre alt, sie wirkt jung, trägt Jeans, Poloshirt, Haare modisch kurz im Flur. Da stehen so kurz vorm Ausgang die Laufstöcke und die Sneakers bereit. Jeden Morgen dreht sie mit ihrer Freundin ihre Runde, 7 Kilometer, gleich hinterm Haus, da beginnen die Wiesen und die Felder im Allgäu. Sie weiß nicht, was sie getan hätte ohne dieses Ritual, ohne diese Gespräche mit der Freundin. Niemand versteht, was Leni gemacht hat. Das war so ein unsagbarer Verlust für sie. Vor 2 Jahren etwa, nach 40 Ehejahren oder fast 40 Ehejahren, Egon, ihr Mann, er starb. Am Grab war sie gestützt, gehalten von ihrem Sohn und den anderen beiden jüngeren Töchtern. Sie wichten nicht von ihrer Seite. Aber Leni, die hat sie nur so kurz am Arm gedrückt zur Begrüßung. Und nach der Trauerfeier, da kommt sie in der Gaststätte auf sie zu. Sie hat es eilig, der Flug ins Rheinland geht gleich. Sie fragt, wie läuft das jetzt? Auch mit dem Haus? Lisa Müller muss nicht nachdenken. Mir war klar, sagt sie, dass es jetzt ums Geld ging. Irgendwas tief in ihr drin hat ja schon fast damit gerechnet. Obwohl doch Leni wusste, dass die Eltern sich gegenseitig als Erben eingesetzt hatten. Am besten, wir setzen uns bei Gelegenheit mal zusammen, sagt sie, und reden. Sie wollte sich sachlich geben. Leni ging und keine 4 Wochen später kommt Post von einer Kölner Anwaltskanzlei. Die Forderung einer Nachlassaufstellung. Der Tochter stünde aus dem Erbe doch ein Pflichtteil zu. So war es in Focus Online zu lesen, am 29.10.2019. Ja, der Tod eines Menschen, so normal der aus menschlicher Sicht ja auch sein mag und auch ist, was danach kommt, das ist manchmal nicht so schön. Denn dann gehen sie ja los, diese unsäglichen Erbstreitigkeiten. Wer hat nicht schon mal, also zumindest von Ihnen gehört, bei uns selbst kann das ja nicht passieren, nicht? Viel zu gut verstehen wir uns ja alle, schon ein Leben lang. Perfekte Harmonie. Aber ist das wirklich so? Also wenn sich so Freunde und Verwandtschaft, wenn die Familie und Verwandtschaft sich so richtig gut verstehen, fragt deshalb in manchen Regionen der Volksmund, und habt ihr schon geteilt? Und es ist nicht mehr und nicht weniger als die Frage danach, ob es schon die Möglichkeit gegeben hat, diese Harmonie in einer Erbschaftsangelegenheit unter Beweis zu stellen. Als ich mich mit dem Bibeltext für die heutige Predigt befasst habe, da dachte ich, also diese Worte von Paulus aus Epheser 1, 11 bis 14, die lassen sich richtig super gut entfalten vor so einem Szenario, wie ich es eben geschildert habe. Allerdings mit einem völlig anderen Ergebnis. Denn bei Paulus, da geht es um Erbschaft mit Niveau. Das ist was anderes, das werden wir noch sehen. Ich lese uns mal dazu aus Epheser 1, die Verse 11 bis 14, aus dem Brief des Paulus an die weltweite Christenheit. Also wieder ein bisschen Brief an euch, einfach so. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also ich finde, Erben ist etwas Schönes, wenn man sich nicht gerade drum streitet. Jeder, der etwas erbt, der bekommt etwas, das er sich selbst nicht erarbeitet hat. Vielleicht auch gar nicht verdient hat. Dennoch gibt es dabei immer wieder Menschen, die denken, nee, ich habe das verdient. Und dann gucken sie auch, dass sie es bekommen. Und deshalb gibt es oft Erbstreitigkeiten. Übrigens gibt es die auch unter Christen, falls sich jemand gefragt hat, ob das möglich wäre. Also ich denke, das ist tatsächlich möglich. Ja? Und das nicht nur in Bezug auf Geld und Besitz. Also wenn ihr so die Kirchenlandschaft näher betrachtet, dann werdet ihr ja konfrontiert, ganz viele Glaubensgemeinschaften, Kirchen, Freikirchen, so wie unsere zum Beispiel. Und fast jede von ihnen glaubt, na, wir sind die einzig Erbberechtigten im Himmel. So wie wir glauben. Die anderen, nee, egal, die werden wir nicht sehen. Oder in einem anderen Raum, so ein bisschen tiefer oder irgendwie so. Ja? Es ist die Frage, lohnt es sich darüber zu streiten? Oder vielleicht müssen wir sogar? Wir gehen der Frage ein bisschen nach. Indem wir zuerst klären, wer denn nun ein Erbe ist und wer nicht. Vielleicht könnten da diese Erbstreitigkeiten ein bisschen minimiert werden, vielleicht sogar völlig ausgeschaltet. Ich werde dazu ein bisschen ausholen. Von Adam und Eva angefangen sind alle Menschen Geschöpfe Gottes. Also in 1. Mose 1 heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Können wir einen Schritt zurückdrehen und sagen, okay, es gibt nur einen Gott, ich bin's nicht. Dann war er's. Also wir können nichts dafür, dass wir hier sind. Finde ich wichtig, dass man das ab und zu mal klärt. Und im Psalm 24, 1 lesen wir, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das wäre also geklärt. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und die ganze Erde ist im Besitz Gottes, auch wenn der Teufel darin noch sein Unwesen treiben darf. Aber das ist ja nicht die Schuld Gottes, sondern das haben wir Menschen ja angerichtet, damals, im Paradies. Da haben wir das Herrschaftsrecht an den Teufel abgegeben. Deswegen wird wahrscheinlich in der Ewigkeit Adam und Eva besonders beschützt werden von Gott, weil viele Menschen da eine gewisse Frage hätten. Also, das können wir in der Bibel so finden. Und jetzt lasst uns mal die Familienverhältnisse anschauen. In der Familie Gottes, Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Wörtchen eingeboren oder einzig geboren, das heißt im Urtext monogenes. Da hören wir so das Wort mono, einzig, einzel und Genetik. Das steckt da auch drin. Also man müsste eigentlich sagen, einziger, einzigartiger, einzig geborener, kein anderer. Das bedeutet, in der Familie Gottes gibt es nur ein einziges leibliches Kind. Eins. Das ist Jesus. Sonst keins. Alle anderen gehören zunächst einmal nicht zur Familie Gottes dazu. Und das ist völlig unabhängig davon, ob uns das gefällt oder nicht. Und wie wir das so finden, spielt keine Rolle. Das ist so. Es ist wie in einer irdischen Familie. Diejenigen, die leiblich hineingeboren werden, die gehören zur Familie. Und die anderen sind nicht Teil der Familie. Die gehören nicht dazu. Das ist auch die Aussage zum Beispiel in Römer 5, 8 bis 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn bewahrt vor dem Zorn Gottes, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Also vom Geistlichen her gesehen, auch wenn Gott alle Menschen liebt, das ist jetzt nicht die Frage, aber geistlich gesehen sind die Menschen zunächst einmal Feinde Gottes. Wir gehören nicht automatisch zur Familie. Aber das wollte Gott auf keinen Fall so lassen. Und deshalb gibt es dieses vollkommene Werk der Erlösung, der Befreiung und der Heilung in Jesus Christus. Gott hat die ganze Welt mit sich versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also die ganze Welt ist bereits versöhnt. Das ist abgeschlossen. Da muss nichts mehr dazu getan werden. Die ganze Welt, jeder Mensch, der liebevollste und der größte Terrorist, jeder ist versöhnt mit Gott in Christus. Das heißt aber nicht, dass alle schon erlöst sind. Das heißt es nicht. Aber um im Bild zu bleiben, bedeutet es, dass damit so eine Art Rechtsgrundlage geschaffen wurde, damit die Menschen in die Familie Gottes kommen können. In unserer Rechtsprechung, in unserer deutschen Rechtsprechung, gibt es dafür einen Begriff. Und den nennt man Adoption. Auf Wikipedia wird es folgendermaßen definiert, und das hat mir sehr gut gefallen. Adoption bezeichnet die rechtliche Begründung eines Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Annehmenden und dem Kind ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung. Also eine rechtliche Begründung, dass man zu einer Familie ganz und vollkommen und umfassend dazugehört. Die Kinder nehmen rechtlich den Platz einer verwandten Person in einer Adoptivfamilie ein. Also nicht Kinder zweiter Klasse, sondern vollumfänglich dazugehörig zur Familie, 100% mit allen Rechten und allen Pflichten, die zu einer Familie gehören, das heißt Adoption. Die familienrechtlichen Beziehungen zwischen dem adoptierten Kind und seinen Herkunftseltern erlöschen. Vollkommen. Das hat mir richtig, richtig toll gefallen. Das ist ein super Bild in unserem gesellschaftlichen Umfeld für das, was hier im Geistlichen geschieht. Da ist ein Mensch, der nicht zur Familie gehört. Er befindet sich im Herrschaftsbereich des Teufels. Wer 2. Korinther 4, Vers 4 liest, bekommt von Paulus gesagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Der Mensch ist ein Feind Gottes. Und jetzt setzt Gott einen rechtsverbindlichen Vermittler ein, damit dieser Mensch die Möglichkeit bekommt, in die Familie Gottes zu kommen. Das wird zum Beispiel von Paulus in 1. Timotheus 2 beschrieben. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Und alles Weitere liegt jetzt an dem Mensch, dem dieses Angebot unterbreitet wird. Er kann es ignorieren, er kann es ablehnen oder er kann es auch annehmen. Wenn er es allerdings annimmt, dann kann das nur auf eine bestimmte Weise geschehen. Und die wird in Römer 10 zum Beispiel beschrieben, unter anderem. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das ist ein Zitat aus Joel 3. Und der Apostel Petrus zum Beispiel beschreibt diesen Familieneintritt in seiner Predigt an Pfingsten. Und Ich glaube, das dient auch dazu, damit wir jeglichem Lippenbekenntnis, reinem Lippenbekenntnis, muss nur geschwind ein Gebet sprechen und schon ist rum, ein Riegel vorgeschoben wird. Hören wir, was Petrus sagt. In Apostelgeschichte 2, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also nicht nur kurz mal ein Gebet und ist gut. Zum Familieneintritt gehört auch die Umkehr vom bisherigen Lebensstil. Und das heißt jetzt nicht, dass man nur erst dann zur Familie gehört, wenn man total umgekehrt ist und alles gut ist und alles perfekt ist. Nein. Aber dieses, ich will das, Herr, ich will mit dir diesen neuen Weg gehen, ich will umkehren, ich will mich nicht mehr der Denkweise der Welt, ja gut, komm, 5 gerade sein lassen und ja, machen doch alle. Und diese Sprüche, diese Denkweisen ändern, umkehren vom bisherigen Leben. Buße, habe ich ja mal hier gesagt, auch in der Predigt, heißt ja, Buße heißt, sich umdrehen und zurückgehen im Leben bis zu dem Punkt, wo du falsch abgebogen bist. Und je nachdem, wann, muss man halt weiter zurückgehen und dann wieder auf dem richtigen Weg weitergehen. Und es gehört dazu, sich in Wasser taufen zu lassen, damit der alte Mensch sterben kann, mit Christus gestorben, der Neue zu neuem Leben auferwecken kann, mit Christus zu neuem Leben auferstanden. Und es gehört die Bitte um die Taufe im Heiligen Geist dazu. Wer das Angebot des Vermittlers Jesus Christus auf diese Weise annimmt, der gehört ab diesem Moment zur Familie Gottes. Und er ist ab diesem Moment absolut erbberechtigt. Und das ist völlig unabhängig davon, zu welcher religiösen Gemeinschaft oder Kirche er gehört oder in welcher Freikirche er Mitglied ist. Wenn du das schon hinter dir hast, alles, dann weißt du jetzt, wo du stehst. Du gehörst zur göttlichen Familie. Erbstreitigkeiten? Fehlanzeige. So wie Norbert vorhin gesagt hat, ne? Nein, gibt's nicht. Du bist ein rechtmäßiger Erbe. Und damit sind wir jetzt bei unserem Bibeltext angekommen. Im Kern beschäftigt er sich mit der Erbschaft, die Gott uns zum Teil hier schon auf der Erde ausbezahlen möchte. Und zwei Aussagen ragen für mich in Epheser 1 ganz besonders hervor, die ich in diesem zweiten Teil jetzt der Predigt ein bisschen näher betrachten möchte. Die eine Aussage ist, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und die andere ist, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das eine geht nicht ohne das andere. Paulus drückt es hier so aus. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Das heißt, wer den Heiligen Geist nicht hat, der gehört nicht dazu. Oder anders gesagt mit Worten des Paulus in Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn du tief in deinem Herzen weißt, ich bin ein Kind Gottes. Was das Herz bedeutet, das hat uns ja der Norbert beschrieben. Ne? Da musst du es wissen. Nicht hier oben, ja, also mal zur Kenntnis genommen, oh, ich bin so ein Kind Gottes, mal ein bisschen so durch die kleiner Status zusätzlich zu meinem Job und Familie und so. Nein, wenn es hier drin so eine Gewissheit, so ein, ich weiß es einfach, das ist da, das ist, ja, das ist dieses Reden des Geistes Gottes. Wenn du weißt, ich gehöre dazu, zur Familie Gottes, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Das ist die Aussage, die Paulus hier macht. Er spricht von versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Du hast ja zu Jesus gesagt und du hast den Heiligen Geist. Da gibt es nichts Besonderes mehr dazu. Du musst nur diese Gewissheit in dir haben. Und ich spreche hier nicht von der Taufe im Heiligen Geist. Das ist ein weiterer Schritt, den Gott mit seinen Nachfolgern im Glauben geht. Wenn mich jemand fragt, du, also Hans-Werner, was ist eigentlich der Unterschied zwischen versiegelt worden im Heiligen Geist und der Taufe mit dem Heiligen Geist? Und da antworte ich gerne, wenn dir der Heilige Geist Gottes Zeugnis gibt, dass du Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du die Taufe in Heiligen Geist hast, dann hat der Heilige Geist dich. Und mal nachdenken, das ist ein Unterschied. Also, wenn du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du die Taufe in den Heiligen Geist bekommst, dann hat der Heilige Geist dich. Also jeder Nachfolger Jesu, ganz egal auf welcher religiösen Gemeinschaft, Kirche oder Gemeinde er gehört, hat den Heiligen Geist. Aber nicht jeder hat sich so weit für das Wirken des Geistes geöffnet, ich sag's mal so, dass man sagen könnte, dein Leben liegt voll und ganz in den Händen Jesu. Der Heilige Geist hat dich voll und ganz erfasst. Und dabei geht es jetzt nicht um Stufen des Glaubens, ja? Also nicht missverstehen. Oder dass irgendjemand was Besseres wäre. Und hast du auch die Taufe im Heiligen Geist? Ich hab sie. So nicht. Wie in allen Stellen der Nachfolge Jesu geht es hier um die Qualität deiner Beziehung zu Jesus. Das ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Es geht nicht um einen Vergleich von Glaubensgeschwistern untereinander oder so. Es ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Und er wird dich taufen im Heiligen Geist, wie er es versprochen hat. Taufen mit dem Geist und mit Feuer. So haben wir es im Matthäus-Evangelium, kriegen wir es so gesagt. Und dann geht es noch um die andere Aussage, die sogar zweimal im Text vorkommt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ihr werdet gleich merken, warum ich gesagt habe, das eine geht eigentlich gar nicht ohne das andere. Denn diese Aussage zum Lob seiner Herrlichkeit ist eigentlich eine Antwort auf die Frage, wozu? Wenn ich Ja sage, versiegelt worden bin mit dem Heiligen Geist, wozu eigentlich? Wozu soll das sein? Wozu soll das gut sein? Habt ihr schon mal erlebt, dass ein ganz normales Auto einen Pflug hinten anspannt, auf den Acker fährt und mal durchpflügt? Nein, ich, ne? Ja. Also ich denke, es wird elendlich stecken bleiben, beziehungsweise, wenn ich an mein Auto denke, ich glaube, ich würde nicht mal vom Hof kommen mit meinem Auto. Warum? Das ist nicht seine Bestimmung. Die Autobauer haben die Autos, auch wenn sie beschummeln ohne Ende, sie haben die Autos für die Straße gemacht und den Traktor für den Acker. Das ist ihre Bestimmung. Und so ist der Mensch nicht in erster Linie. Ich bin nämlich ganz vorsichtig, jetzt bewege ich mich an einem Grat entlang. Ja. Der Mensch ist nicht in erster Linie zum Arbeiten geschaffen, zum Geld verdienen oder Kinder großziehen, sondern zum Lob seiner Herrlichkeit. Und jetzt sage ich nicht, das Leben ist unwichtig und arbeiten nicht, niemand muss arbeiten, Kinder großziehen ist sowieso der letzte Mist und so. Habe ich nicht gesagt. Ja. Aber ich glaube, es gibt so unter dem allem drunter einen Grundsinn, so ein Fundament für unser Leben, warum wir hier sind, so was unter dem allem drunter steht. Und das ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Leben soll in dem Sinn geschehen, wie Paulus es geschrieben hat in Kolosser 3, 17, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das eine tun und das andere nicht lassen. Und ein Schlüsselwort ist für mich in diesem kurzen Statement, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um das Sein. Es geht also nicht nur darum, wow, ich bin heute so richtig am Grat entlang, aber okay, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott loben und anbeten, dass wir zu unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, in unserer Familie oder in unserer persönlichen Zeit mit Gott das tun. Das ist ganz wichtig, keine Frage. Aber hast du Gott schon mal so gelobt und angebetet, dass du etwas bist dabei zum Lob seiner Herrlichkeit? Nein, damit meine ich jetzt nicht, ob du richtig oder falsch gesungen hast. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Und ich meine auch nicht, ob du ältere oder aktuelle Lieder gesungen hast oder ob dein Lobpreis fetzig war oder nicht. Ich glaube, dass das für Gott nicht so im Vordergrund steht. Und ihm soll doch unser Lob und unsere Anbetung gelten. Ich meine damit, dass du bei deinem Loben und Anbeten etwas zum Lob seiner Herrlichkeit warst, weil dein Herz ausgerichtet war in dem Moment auf Gott. Weil du ihm ganz bewusst eine Freude machen wolltest. So bin ich heute Morgen angetreten und habe gesagt, okay, also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wenn man da hinten steht, da kann man ja sagen, jetzt gucke ich mal, dass ich die Leute ein bisschen beeindrucke. Ne? Wäre ja auch eine Motivation. Mal einen guten Lobpreis hinlegen. Gucken, dass mich möglichst viele loben dafür und so. Ja? Und ich will nicht sagen, dass das nicht zumindest bei mir andockt oder andocken will. Und dann stehe ich hin und sage, nee, ich will diesen Gott loben. ich will etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit auch in der Anbetung und will sagen, ja, dir will ich eine Freude machen. Ich will zu deinem Herzen singen. Ich will dich loben. Ich will dich anbeten. Mit meinem Lied. Und auch wenn das Lied vielleicht nicht so toll ist und vielleicht mal älter ist, aber was spielt das für eine Rolle, wenn ich mit dem Herzen auf Gott ausgerichtet bin und es ihm zu singen will? Neben meiner Arbeit als Gemeindecoach und auch Coach für christliche Führungskräfte bin ich so aus finanziellen Gründen auch in einem 450-Euro-Job tätig. In einer Textilstickerei. Und dort stehe ich so im Monat ungefähr, so 50 Stunden, manchmal 60. Im Moment sind es irgendwas um die 80 oder 90 oder was. Mit so einer Druckpresse. Und an der Druckpresse, da werden Bilder, Symbole und Textilien auf Bilder und Symbole auf Textilien gepresst. Kann auch sagen, gebügelt. Wie auch immer. Das ist jetzt nicht unbedingt der spannendste Job, den man sich so vorstellen kann. Gelinde gesagt. Auf jeden Fall gibt es für mich interessantere Jobs als diesen, bei dem man so Textilien in eine Maschine legt, dann eine Druckvorlage obendrauf, zwei Knöpfe gleichzeitig drückt, sonst wird man sich ja verbrennen und so. Und dann geht die runter, die Maschine. Und hinterher ist ein schönes Motiv auf dem T-Shirt oder einem Pulli oder wo die Leute überall Zeug drauf, ihr glaubt es nicht. Ja, okay. Jetzt kommt die Preisfrage, die mit der Bestimmung eines Nachfolgers Jesu zusammenhängt, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Wie kannst du in so einem Job etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit? Vielleicht, indem ich während der Arbeit Loblieder singe? Hört ja keiner. Ding ist ja laut. Oder indem ich Gott während der Arbeit anbete. Also das ganz sicher auch. Also ich habe schon manchen fruchtbaren Dialog mit Gott gehabt, während ich so einen Druckauftrag erledigt habe. Aber ich denke, dass es bei dem, was Paulus in Kolosser 3,17 sagt, noch ein bisschen um mehr geht als um Loblieder singen oder Gott mit Worten anzubeten. Ich sage es nochmal. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und für mich sieht es in der Praxis meines Minijobs so aus, dass ich mir vorgenommen habe, meine Arbeit so gut wie irgend möglich zu machen. Und das ist egal, ob der Job langweilig ist oder nicht. Ich möchte eine Arbeit abliefern, die eine möglichst hohe Qualität hat. Das gilt für jegliche Arbeit, die ich tue, ob in der Familie, ob in der Gemeinde, wo auch immer. Ich möchte in meiner Nachfolge Jesu etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich habe mir deshalb für meinen Job vorgenommen, ich will der beste Drucker des Textilbetriebes sein. Nicht um mit anderen zu konkurrieren oder irgendwie angeben zu können, sagen, hey, ich bin der Beste. Ich glaube, das wird sowas von gewaltig schief gehen. Sondern ganz in der Absicht, wie es Jesus vorgeschlagen hat. Er hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so der Missionsbefehl in Matthäus 28, uns auch noch an ein paar Stellen gesagt, wie wir das eigentlich machen können. In Lukas 10 zum Beispiel, Matthäus 10 hat er das gesagt. Oder hier in Matthäus 5 sagt er, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nichts anderes heißt es, wenn Paulus sagt, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Nachfolger Jesu möchten anderen Menschen zeigen, wo der Hammer hängt, damit diese auf ihren Vater im Himmel aufmerksam werden. Das ist der Punkt. Das ist Evangelisation pur, meine Lieben. Wir fragen uns ja in der Gemeinde immer wieder, wie wir das Evangelium unter die Leute bringen können. Und dann denken wir uns Methoden aus, wir grübeln über Strategien und entwerfen Flyer, wir laden zu evangelistischen Veranstaltungen ein und das ist alles in Ordnung. Keine Frage. Ja? Muss ich immer wieder dazu sagen, heute will ich so ein bisschen die Dinge kritisch hinterfragen. Nichts einzuwenden. Auch als Gemeinde vor Ort müssen wir uns ja Gedanken darüber machen, wie wir zum Beispiel so eine Stadt oder dort, wo wir wohnen, mit der Liebe Jesu übersehen können. Es ist wichtig, dass uns diese Menschen nicht egal sind. Hauptsache, wir haben es hier gemütlich und warm und sind so als Christen unter uns und hoffentlich kommt dann auch noch jemand dazu und so. Aber meine persönliche Erfahrung, auch in über 30 Jahren Gemeindearbeit, ist eben wie die, dass sich viele Menschen mit dem evangelistischen Gedanken etwas schwer tun. Ich sag's mal so. Was machen denn all die schüchternen Menschen, wenn sie von den extrovertierten Evangelisten auf die Straße geschickt werden, um Jesus zu verkündigen? Das ist ein Problem. Also in meiner Jugend, da hieß es immer, jeder Christ ein Gitarrist, ne? Dann haben sie alle Gitarre gelernt. Dann später hieß es, jeder Christ ein Evangelist, und manche haben gedacht, so ein Mist. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch in der Jugendarbeit mitgemacht habe, das gab es tatsächlich, auch wenn ich manchmal ziemlich alt aussehe, da gab es noch die sogenannten Traktateinsätze in den Fußgängerzonen. Das ging dann so, jeder Jugendliche hat so einen Stapel Flyer in die Hand gekriegt mit einer evangelistischen Botschaft. Und diese Flyer sollte man jetzt irgendwie in die Jackentaschen von Menschen bringen. Das war blöd. Also noch heute sehe ich die leuchtenden Augen unserer extrovertierten Jugendleiter vor mir, wenn sie auch nur daran dachten. Aber ich, schüchterner junger Mensch, für den hingen diese Jackentaschen immer so hoch, wie der Schrank war, auf dem die Mama immer die Süßigkeiten versteckt hat. Unerreichbar. Und dann habe ich noch in einem Jugendchor mitgesungen. Nach jedem Konzert mussten wir uns unter die Jugendlichen mischen. Und wenn du nach so einem Abend nicht von einer Bekehrung berichten konntest, dann war die Welt irgendwie nicht in Ordnung. Ne? Das war auch ein bisschen komisch und blöd. Ich habe so geliebt zu singen, aber ich hasste es, bekehren zu müssen. Und niemand hat mir gesagt, wie ich mein Licht leuchten lassen soll und wie ich meinen Vater im Himmel preisen soll. Und das soll jetzt bitte nicht als Schelte verstanden werden, ja? So nach dem Motto, späte Schelte auf die Jugendleiter. Nein, die hatten ein brennendes Herz für Jesus, ganz bestimmt. Und die wollten das einfach weitergeben, dieses Feuer. Toll, ganz klasse. Und sie wussten es halt auch einfach nicht besser. Doch mir ist eines Tages Folgendes klar geworden. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das sind Worte aus Psalm 139, die auch mir gelten. Und dir. Ich gehöre zwar zu den hochsensiblen und eher schüchternen Menschen, mancher glaubt mir das gar nicht, aber das ist tatsächlich so, aber das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Gott hat mir genau das Temperament gegeben, das ich habe, und das ist gut so. Aber wenn er mir mein Wesen so mitgegeben hat, wozu soll das denn gut sein? Habe ich mich schon gefragt. Also ich bring's ja nicht mal fertig, einem Menschen einen Traktat in die Jackentasche zu schmuggeln. Wozu soll das dann gut sein? Damit du etwas bist zum Lob seiner Herrlichkeit. Dazu. Und das bedeutet für mich, dass ich zum Beispiel in meinem Minijob versuche, der bessere Drucker des Betriebs zu sein, damit mein Vater verherrlicht wird. Und das bedeutet, dass ich mich mit der Hilfe des Geistes auch auf der Suche gemacht habe, nach meiner Bestimmung. Warum bin ich eigentlich hier, Herr? Warum? Ich habe mir Fragen gestellt nach meiner Persönlichkeit, nach meinen Neigungen, nach irdischen Fähigkeiten, die Gott mir mitgegeben hat, auch nach geistlichen Gaben, die er mir schenken möchte. Manches ausprobiert. Das war und das ist ein langer Weg. Werde es demnächst 57. Und er ist noch nicht abgeschlossen. Bin immer noch dran. Natürlich hat mir Gott eines Tages gezeigt, was meine Bestimmung ist. Also er ist ja auch daran interessiert, dass wir nicht sinnlos leben. Aber der Weg da hinein ist immer noch im Gange. Und Jesus ist mit mir, der mich mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. So, warum habe ich euch das alles jetzt erzählt? Weil ich dir Mut machen möchte. Jedem Einzelnen, dir Mut machen möchte, dich auf diesen Weg zu machen, etwas sein, zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Dazu musst du dich nicht verbiegen. Gar nicht, nicht verbiegen. Du musst nicht jemand anders sein, als du bist. Sei einfach du selbst. Und dann geh zu deinem Herrn und sag: Ach, Vater im Himmel, was um alles in der Welt hast du dir gedacht, als du mich gemacht hast? Und er wird antworten. Er wird es dir sagen. Er ist daran interessiert, ganz bestimmt. Und dann lass dein Licht leuchten vor den Leuten, damit sie deine guten Werke sehen, nicht die von anderen, deine und deinen Vater im Himmel preisen. Und dies einfach mit den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat und sonst niemand anders. Denn er hat dich versiegelt mit dem Heiligen Geist und dich mit der Weisheit und der Kraft Jesu ausgerüstet, damit du etwas sein kannst zum Lob seiner Herrlichkeit. Sei einfach, wer du bist, in Jesu Namen. Amen.